Wir sind wieder mittendrin in den Eroberungsfeldzügen Josuas. Und nach der schönen Einleitung und Erinnerung an den Reformationstag gestern dachte ich, das passt überraschend gut und auch sehr außergewöhnlich. Mitten in diesen Kampfgeschichten gibt es eine, da blitzt schon das Sola Gratia durch, dieses Allein die Gnade. Je mehr ich mich mit den Gibeonitern beschäftigt habe, desto mehr bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass hier die Gnade Gottes aufblitzt. Mitten in diesen ganzen auch sehr harten Kampfgeschichten. Da ragen ja drei Städte besonders raus bei diesen Feldzügen und alle drei sind irgendwie besonders beispielhaft. Zuerst war Jericho an der Reihe, da lässt Gott nach dem siebentägigen Posaunenchor die Stadtmauer einstürzen. Und dann wird allen Israeliten und auch den Bewohnern Kanaans klar, Gott selbst kämpft für sein Volk. Das ist eigentlich die Botschaft, die sich durch das ganze Buch Josua zieht. Und für die Kanaaniter gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Flucht oder die Hinwendung zum Gott Israels. Und beides war für die Kanaaniter keine Option. Und da blieb eigentlich nur die ängstliche Frage, welche Stadt von uns trifft es als nächste? Dann war Ai an der Reihe, zuerst mit einem gehörigen Dämpfer für Israel, wegen Achans Versuch, Gott zu täuschen und sich zu bereichern. Da scheitert der erste Angriff und es gibt 36 Tote auf der Seite Israels. Und Achan und seine engere Familie müssen das mit dem Leben bezahlen. Und dann erst gelingt die Einnahme Ais. Danach kommt als Dank für diese ersten Erfolge der Eroberung im Westjordanland eine ganz interessante Aktion. Josua greift eine alte Anweisung Moses auf und sie opfern auf dem Berg Ebal dem Gott Israels Dankopfer. Das ist dann schon weiter nördlich in der Richtung bei Sichem. Und dort lässt Josua eine Kopie des Alten Testaments bis dahin, was bis dahin da war, an Gesetzen und Geboten Gottes in Stein anfertigen, also das Gesetz des Mose, noch einmal in Stein hauen und ruft es vor dem ganzen Volk aus. Und dann rufen sich die Stämme Israels, die Josua aufteilt, auf zwei Bergseiten am Ebal und am Garizim, dazu auf, sich gegenseitig den Segen und den Fluch zuzurufen, wie er mit dem Einhalten oder auch mit dem Ablehnen der Gebote Gottes verbunden sein wird. Das war sehr spektakulär, das wurde auch von den Bewohnern rundum irgendwo wahrgenommen. So spektakulär, wie ganz Israel als Volk seinem Gott hier die Treue schwört. Und dabei waren übrigens auch schon sogenannte Fremdlinge, etwa Mitläufer aus Ägypten, die durften dazugehören, weil sie dem Gott Israels folgen wollten und seinen Geboten gehorchen wollten. Auch sie rufen mit, bestens integrierte Leute, könnte man sagen. Und das Ganze war eine besondere Demonstration der Einheit und der Stärke. Da ahnten die kanaanitischen Völker Schlimmes. Es war eine ernste Bedrohung für sie. Und sie schmieden deshalb kurzerhand eine Allianz nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich lese dazu mal Josua 9, die Verse 1 bis 2. Ich wähle hier mal die Lutherbibel heute. Als das nun alle Könige hörten, die jenseits des Jordans waren, auf dem Gebirge und im Hügelland und am ganzen Ufer des großen Meeres, also des Mittelmeeres, nach dem Libanon hin, nämlich die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, fanden sie sich zusammen, um einmütig gegen Josua und gegen Israel zu kämpfen. Das war eine Kampfansage genau der Völker, über die Gott ja vorher sein endgültiges Urteil ausgesprochen hatte. Und ich sehe hier trotzdem schon ein Prinzip Gottes, das selbst für die Kanaaniter gilt, wenn Gott ein Todesurteil gefällt hat, dann bleibt immer noch eine letzte Möglichkeit, die Möglichkeit der Reue, der Umkehr, der Buße und der Bitte um Gnade. So hat es ja auch vorher Rahabs Familie erlebt. Sie haben die Vernichtung Jerichos überlebt, obwohl sie Kanaaniter waren. Auch sie hätten eigentlich getötet werden müssen, aber Gott ist ihnen gnädig, weil Rahab zu Israel hält. Man könnte sagen, dieses Prinzip Gottes zeichnet sich immer schon ab. Umkehr zu ihm rettet vorm sonst endgültigen Tod. So wie es ja später auch Gott durch Hesekiel nochmal bekräftigt, und das kann man nicht oft genug wiederholen, Hesekiel 18, Vers 21, wenn sich aber der Gottlose bekehrt, und die Kanaaniter standen für die Gottlosigkeit schlechthin, wenn sich der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Und ich bin sicher, so wie dieses Prinzip Gottes sich schon bei Rahabs Rettung abzeichnet, so hat es auch jetzt mit der Rettung der Gibeoniter zu tun, um die es heute in Josua 9 gehen soll. Vielleicht kann man bei denen nicht gleich von Buße sprechen, aber zumindest von Einsicht und Erkenntnis. Dass sie ihrer zukünftigen Zerstörung entkommen, das wird eigentlich immer nur negativ gedeutet. Vor allen Dingen aus der Sicht Israels, als Schwäche Israels. Das mag sein, aber ich sehe hier auch eine zweite Seite der Medaille. Wenn ich drauf gucke, wie die Sache ausgeht und vor allen Dingen, wie Gott damit umgeht. Es fängt hier alles an mit einem großen Aber. Aber die Bürger von Gibeon hörten, was Josua mit Jericho und Ai getan hatte. Als eine der bedrohten Bevölkerungsgruppen in Kanaan sehen die Gibeoniter ihre Lage realistischer als die Allianz der Gegenwehr. Und ich weiß nicht, ob sie überhaupt sich angeschlossen haben, zumindest scheren sie sehr schnell wieder aus. Und das ausgerechnet als eine der mächtigsten Städte in der Region. Ai war kleiner als Gibeon. Die Gibeoniter waren stärker befestigt, waren bedeutsamer. Das können wir nachlesen später in Kapitel 10. Und die Gibeoniter gehörten zu den Hivitern. Das wird auch nochmal erwähnt, also zu einem der Völker, die mit dem Bann, mit dem Todesurteil Gottes belegt waren. Und sie erkennen als einzige, dass Gegenwehr gegen Israel und seinen Gott aussichtslos ist. Und da prüfen sie eine andere Option, weil Flucht war irgendwie auch nicht möglich. Mit dem ganzen Volk auszuwandern, das konnte nicht gelingen. Und da prüfen sie und überlegen, was können wir tun? Und jetzt kommt eigentlich die Geschichte, wofür die Gibeoniter bekannt sind. Die List, so würde ich es mal nennen. Bürgermeister und Bürger denken sich gemeinsam eine sehr clevere Lösung aus, aber auch eine sehr verlogene. Wer Gott und seine Wahrheitsliebe noch nicht kennt, der weicht besonders schnell auf die Lüge als Strategie aus. Und das kann man, wenn man überhaupt es ihnen zugute hält, zu ihrer Entschuldigung sagen, sie waren ja waschechte Heiden. Und was sollten sie tun, wenn sie total in die Enge getrieben sind? Irgendwie kann man es den Gibeonitern nicht verdenken, was sie dann tun. Es geht ja schließlich um ihr Überleben. Vor Gott bleibt trotzdem jeder Betrug eine Sünde. Und vielleicht, und ich denke ja, erkennen Sie das später auch. Wir lesen mal Josua 9, die Verse 4 bis 6. Da erdachten sie eine List, gingen hin und versahen sich mit Speise und nahmen alte Säcke auf ihre Esel und alte zerrissene geflickte Weinschläuche und alte geflickte Schuhe an ihre Füße und zogen alte Klamotten an und alles Brot, das sie mit sich nahmen, war hart und zerbröckelt. Und sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm und zu den Männern Israels, wir kommen aus fernen Landen, so schließt nun einen Bund mit uns. Da sprachen die Männer Israels zu den Hivitern, vielleicht wohnt ihr mitten unter uns, wie könnten wir dann einen Bund mit euch schließen? Sie aber sprachen zu Josua, wir sind deine Knechte. Josua sprach zu ihnen, wer seid ihr und woher kommt ihr? Sie sprachen, Deine Knechte sind aus sehr fernen Landen gekommen, um des Namens des Herrn, deines Gottes, willen. Denn wir haben von ihm gehört und von allem, was er in Ägypten getan hat. Und alles, was er den beiden Königen der Amoriter jenseits des Jordans getan hat. Sihon, dem König von Heschbon, und Og, dem König von Baschan, der zu Ashtaroth wohnte. Darum sprachen unsere Ältesten und alle Bewohner unseres Landes zu uns: Nehmt Speise mit euch auf die Reise und geht ihnen entgegen und sprecht zu ihnen: Wir sind eure Knechte. So schließt nun einen Bund mit uns. Dies ist unser Brot, das wir aus unseren Häusern zu unserer Speise mitnahmen. Das war noch warm, als wir zu euch auszogen. Nun aber siehe, ist es hart und zerbröckelt. Und diese Weinschläuche waren neu, als wir sie füllten, und siehe, sie sind zerrissen. Und diese unsere Kleider und Schuhe sind alt geworden über der sehr langen Reise. Also da setzen sie noch eins drauf, ja, sie wiederholen und malen das Ganze nochmal aus, was ja eigentlich gar nicht stimmt. Angriff ist nicht immer die beste Verteidigung, könnte man sagen. In diesem Fall haben die Gibeoniter das kapiert, und für sie gab es jetzt nur diese gewaltfreie Lösung, die Flucht nach vorne. Sie ziehen, so Vers 6, direkt nach Gilgal ins Basislager der Israeliten zu Josua. Mitten ins Wespennest, könnte man sagen. Und das ist wirklich mutig. Sie wollen sich Israel ergeben und als Knechte andienen. Das war von Anfang an ihr Beschluss, wo sie vielleicht auch noch was anderes hätten tun können. Und dann wollen sie es mit einem Bund versuchen, ziemlich trickreich, aber mit einem Bund, der ihr Überleben sichert und, wie man später sieht, auch die Erhaltung ihrer Städte. Sie gehen direkt auf den Feind zu. Ich habe gedacht, das hätten die Eckweilerer damals auch mal machen sollen, als die Amerikaner vorm Dorf standen. Da hätte man sich von dieser Geschichte vielleicht eine Inspiration holen können. Zurück zu den Gibeoniter. Die binden Josua nicht nur einen Bären auf, sondern die schmieren ihm auch, wie man so schön sagt, ganz schön viel Honig um den Mund. Sie mimen die weit angereisten Fremden, was ja eine glatte Lüge ist. Und mit ihrem auf vergammelt getrimmten Outfit versuchen sie, sich glaubwürdiger zu machen. So gut, dass Josua und alle, die mit ihm das Sagen haben, in Israel schließlich drauf reinfallen. Und Josua und seine Mitstreiter hatten ja sogar noch kurz an der Echtheit der Story gezweifelt. Das steht ja hier direkt so drin. Vielleicht wohnt ihr mitten unter uns, fragen sie. Wie könnten wir da einen Bund mit euch schließen? Weil sie ja um das Gebot Gottes wissen, dass sie das auf keinen Fall tun dürfen. Doch dann ist es sehr merkwürdig, dass dem Verdacht nicht auf den Grund gegangen wird. Stattdessen lassen sich Josua und seine Mitstreiter schnell oder zu schnell überzeugen. Die verwahrlosten Wanderer berufen sich ja immerhin auf ihren Gott Jahwe. Wir sind um des Namens des Herrn, deines Gottes, willen gekommen, denn wir haben von ihm gehört und von allem, was er zum Beispiel in Ägypten getan hat. Das kann man wie Honig um den Mund schmieren, verstanden. Ich habe das auch lange so verstanden. Das ist doch pure Heuchelei, dachte ich. Ja, aber damit sagen sie endlich auch die Wahrheit. Und das konnte auch keine bloße Trickserei mehr sein. Weil nur wenn sie das wirklich geglaubt haben, und sie sprechen auch vorher davon, dass Gott die Städte Jericho und Ai vernichtet hat, nur wenn sie das wirklich geglaubt haben, konnten sie zu ihrem extremen Entschluss kommen und als ganze Stadtbevölkerung mitten ins Basislager der Feinde zu ziehen. Nur so konnten sie demütig um Aufnahme als Knechte bitten. Ja, immer noch mit einem sehr hohen Risiko. Und dass sie mit der Lügengeschichte ja vielleicht einfach nur minimieren wollten. Von der gewaltigen Befreiung Israels aus Ägypten haben sie gehört, durch Gott. Und dann von diesen vernichtenden Siegen in Jericho und Ai. Das nehmen sie sehr ernst. Und da wollen sie wirklich lieber als Sklaven dienen, bevor ihnen das gleiche Schicksal droht. Und so hintertrieben die Aufmachung und ihre Lügengeschichte war, so echt war zunächst ihre nackte Angst, aber dann auch ihre Ehrfurcht vor Israel und seinem Gott. Und ich sehe sowas wie eine Bekehrung bei ihnen als Hinwendung in Einsicht der eigenen Schwäche hin zur Stärke Gottes, ohne zu wissen, wie die Sache ausgeht. Und diese Hinwendung zu Gott, auch in der Verzweiflung, das ist nicht die schlechteste Motivation. Vielleicht können wir das sogar von den Gibeonitern lernen. Für sie war es tatsächlich der erste Schritt zu ihrer Rettung, wenn auch zunächst kein sauberer. Und dann kommt die schwache Stunde Josuas. Josuas und der Oberhäupter Israels. Vers 14. Da nahmen die Männer, also eben Josua und die mitverantwortlichen Oberhäupter, von ihrer Speise, also von diesem vertrockneten Brot der Gibeoniter, wahrscheinlich um zu testen, ob das auch alles stimmen kann. Den Herrn aber befragten sie nicht. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss einen Bund mit ihnen, dass sie am Leben bleiben sollten. Und die Obersten der Gemeinde schworen es ihnen. Oberflächlich betrachtet hat jetzt einfach der Trick der Gibeoniter genial funktioniert. Und das auch wegen der krassen Führungsschwäche Josuas und seiner Mitentscheider. Das spielt hier definitiv den Gibeonitern in die Hände. Und man muss auch sagen, auf Josua bezogen, die Verantwortung für alles, was danach kommt, liegt wesentlich bei ihm als Anführer. Und der hat hier zumindest auf den ersten Blick total versagt. Statt dem berechtigten Verdacht der Täuschung weiter auf den Grund zu gehen, lässt er sich einlullen und ratzfatz ist der Bund geschlossen. Mit den Gibeonitern, die ja Hiviter waren, die also auf Gottes Verurteilungsliste standen. Und der eigentliche Fehler Josuas und seiner Oberen war, dass sie Gott nicht um Rat gefragt haben. Das sticht hier heraus. Das ist die Kritik in dieser Geschichte an Josua. Wie es ausgegangen wäre, wenn sie es getan hätten, das wissen wir nicht. Josuas Schuld ist auch nicht der Ausgang, sondern es ist diese Vernachlässigung Gottes bei der Entscheidung, die sie hier gemeinsam treffen. Als ich es gelesen habe, bin ich erschrocken, weil ich sogar als Pastor manchmal im Getriebe der Aufgaben ganz vergessen habe zu beten und Gott um seinen Rat, um seine Hilfe zu bitten. Ich weiß nicht, ihr kennt sowas bestimmt auch. Es passiert vor allem, wenn es schnell gehen muss. Wenn mich die Umstände so unter Druck setzen, dass ich meine, sofort und schnell entscheiden zu müssen. Und hier plädiere ich besonders bei Entscheidungen, wo man schon ahnt, dass sie nicht belanglos sein werden, zur gesunden Langsamkeit. Ich muss mich da wirklich immer wieder mal zu zwingen. Manchmal kriege ich auch eine E-Mail und ich habe schon oft den Rat bekommen, schlaf mal eine Nacht drüber, bevor du da zurückschreibst. Das ist ein guter Rat. Gott mit einbeziehen braucht den Moment der Ruhe, des Gebets und der klaren Überlegung und keine Hektik. Und genau diese Hektik lassen Josua und seine Leute hier aufkommen. Da stehen diese Leute mit ihren Klamotten und vertrocknetem Brot vor ihnen. Sie denken, jetzt müssen wir was tun. Und schwupps war diese Entscheidung getroffen. In unserem Leben gibt es ja auch solche Entscheidungen, berufliche Weichenstellungen, die Partnerwahl oder eine größere Investition. Es kann auch die Art und Weise sein, wie wir vielleicht einen Konflikt lösen wollen und angehen müssen, um ihn auszuräumen. Da komme ich ohne Gottes Rat und seine Hilfe nicht weit. Wo es wichtige Dinge zu entscheiden gibt, bei denen seine Gebote eine maßgebliche Rolle spielen müssen, da ist sein Rat und auch mein Ohr, mein Zuhören ganz entscheidend. Das geht nicht mit Ruhe und Gemütlichkeit, aber mit Ruhe und Besonnenheit. Bei Josua ging es um einen guten oder einen schlechten Bund mit einer ihm unbekannten Truppe. Es ging um eine gute oder eine schlechte Bindung, um einen guten oder einen schlechten Friedensbund. Also um alles andere als um eine Kleinigkeit. Und dann schließen sie diesen Frieden ohne Gottes Rat. Geistlich betrachtet ist die Sache ganz klar Versagen, schweres Versagen. Und dass es nochmal glimpflich ausgeht für Josua und Israel, das liegt dann allein an Gottes Gnade. Zunächst gab es das böse Erwachen. Vers 16, aber 3 Tage nachdem sie mit ihnen einen Bund geschlossen hatten, hörten sie, dass jene aus ihrer Nähe waren und mitten unter ihnen wohnten. Als die Israeliten weiterzogen, kamen sie am 3. Tage zu ihren Städten, die hießen Gibeon, Kephira, Beerot und Kirjat Jearim, das ist die ganze Gegend nördlich von Jerusalem, heute im Bereich der Palästinenser gelegen. Aber die Israeliten erschlugen sie nicht, weil ihnen die Obersten der Gemeinde geschworen hatten bei dem Herrn, dem Gott Israels. Praktisch passiert hier was ganz Erstaunliches. Die Gibeoniter haben getrickst ohne Ende und sie haben Erfolg und trotzdem werden sie verschont. Weder Israel haut nachträglich drauf, noch Gott selbst. Und dann gibt es sowas wie eine abgewendete Meuterei im Volk. Als aber die ganze Gemeinde gegen die Obersten murrte, sprachen alle Obersten zu der ganzen Gemeinde, wir haben ihnen geschworen bei dem Herrn, dem Gott Israels, darum können wir sie nicht antasten. Aber das wollen wir tun, lasst sie leben, dass nicht ein Zorn über uns komme, um des Eides willen, den wir ihnen geschworen haben. Und die Obersten sprachen zu ihnen, lasst sie leben, damit sie Holzhauer und Wasserschöpfer seien für die ganze Gemeinde, wie ihnen die Obersten gesagt haben. Auf einmal klingt das ganz souverän, aber eigentlich ist es die Not der Verzweiflung und es ist ja eigentlich der Vorschlag, den die Gibeoniter selbst gemacht haben, nämlich als Knechte dienen zu wollen. Da rief sie Josua und redete mit ihnen und sprach, warum habt ihr uns betrogen und gesagt, wir sind sehr fern von euch, wo ihr doch mitten unter uns wohnt? Darum sollt ihr verflucht sein und sollt nicht aufhören, Knechte zu sein, die Holz hauen und Wasser schöpfen für das Haus meines Gottes. Sie antworteten Josua, es wurde deinen Knechten angesagt, dass der Herr dein Gott seinem Knecht Mose geboten habe, dass er euch das ganze Land geben und vor euch her alle Bewohner des Landes vertilgen wolle. Da fürchteten wir uns sehr, wir fürchten um unser Leben und haben das so gemacht. Nun aber siehe, wir sind in deiner Hand. Was dich gut und recht dünkt, uns zu tun, das tu. Und so tat er mit ihnen und errettete sie aus der Hand der Israeliten, dass sie sie nicht töteten. So machte sie Josua an diesem Tage zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die Gemeinde und den Altar des Herrn, bis auf diesen Tag an der Stätte, die er erwählen würde. Als die Israeliten den Fehler ihrer Anführer erkennen, da kommt es hier wirklich fast zur Meuterei. Und nur die Berufung auf das im Namen Gottes abgegebene Versprechen an die Gibeoniter und auch deren tatsächliche Bereitschaft, Israel dienen zu wollen, besänftigt hier die Gemüter. Vielleicht, so habe ich gedacht, muss Treue doch manchmal vor Recht gehen. Gott gibt Josua und seinen Leuten jedenfalls noch diese Lösung als Chance. Die Aufnahme der Ex-Feinde hilft am Ende der Israeliten, verschont aber auch die Gibeoniter. Sie haben harte Konsequenzen zu tragen, aber ihre Hoffnung wird erfüllt, dass sie am Leben bleiben. Und so gibt es in dieser Geschichte ein versöhnliches Ende. Kann es sein, dass Gott die List der Gibeoniter und die gleichzeitige Führungsschwäche Josuas bewusst hier zusammengebracht hat und zu einem guten Ausgang für beide Seiten gelenkt hat? Es sieht alles für mich danach aus. dass Gott die ehrliche Einsicht und die Ehrfurcht der Gibeoniter gesehen und sie deshalb vom sicheren Todesurteil gerettet hat. Die List an sich ist uns sicher kein Vorbild. Dazu ist die Geschichte nicht gedacht. Aber ihre Flucht nach vorne, auf Josua zu und damit auf Gott selbst zu, schon. Und wenn wir uns in eine aussichtslose Lage gebracht haben, oft auch durch unsere eigene Schuld, dann zeigen uns hier die Gibeoniter die richtige Richtung. Hin zu Gott, der sowieso der Stärkste ist. Es macht keinen Sinn, vor ihm und seinem Urteil weglaufen zu wollen. Ich kann nur zu ihm hin und ihn um Vergebung bitten. Und obwohl sie um Gottes Härte damals wussten, die Gibeoniter waren erstaunlich gut informiert, die kannten die ganze Geschichte, sie wussten auch um Gottes Härte im Gerichtsvollzug und haben trotzdem auf ihre Rettung gehofft. Wenn sie sich nur zu Josua hin aufmachen, und ich sehe da auch sehr viel Vertrauen. Und sie haben recht damit, weil es sogar Hoffnung für Kanaaniter und Hiviter gibt, wenn sie sich diesem Gott zuwenden. Und das zeigt diese Geschichte, dass es diese Möglichkeit gibt. Die Gibeoniter erinnern mich da sogar an Jesu Gleichnis vom verlorenen Sohn, weil sie als Verlorene ihre letzte Chance in der Kapitulation vor Gottes Macht gesehen haben. Weil sie lieber Knechte sein wollen, als sterben zu müssen. Das war übrigens genau derselbe Gedanke beim verlorenen Sohn. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater und ich will nicht mehr sein Sohn heißen, aber ich will ihm als Knecht dienen. Da zeichnet sich schon etwas ab von der noch größeren Gnade Gottes. Tatsache ist, dass die Gibeoniter später zu den Unterstützern Israels werden, zu echten Unterstützern, sodass sie sogar selbst angegriffen werden von denen, zu denen sie vorher gehört haben. Und Josua verteidigt sie gegen die andere kanaanitische Allianz, die versucht, Israel zu bekämpfen. Und die wollen die Gibeoniter töten, weil sie aus ihrer Sicht Abweichlinge sind. Doch jetzt gehören sie zu Israel und stehen daher unter Gottes Schutz. Mir scheint, dass Gott sie wirklich begnadigt hat, weil es wird nichts Schlechtes mehr über sie berichtet. Es gibt irgendwann mal noch einen Propheten Hanania aus Gibeon, der gegen Jeremia spricht, aber der wegen seines Namens ein Jude sein muss. Gott verlangt auch nie, dass der unüberlegt geschlossene Bund mit den Gibeonitern aufgelöst werden muss. Im Gegenteil, Gott sieht später den Ausrottungsversuch Sauls an den Gibeonitern als schwere Blutschuld an, was auch Konsequenzen für Israel hat. Man erfährt auch nichts über die Gibeoniter als Verführer zum Götzendienst, was ja ein Hauptgrund war, weshalb diese Völker vertrieben oder ausgerottet werden sollten. Und so ist tatsächlich anzunehmen, dass sie sich dem Gott Israels wirklich zugewandt haben. Und so hat Gott aus einem vermeintlich schlechten Frieden doch einen echten Frieden zwischen Israel und Gibeon gemacht. Und deshalb will ich selbst auch Gott immer wieder überraschende Lösungen zutrauen, wenn es um die Rettung von Menschen geht. Gott ist kein sturer Formalist. Er überrascht immer wieder mit Wendungen, mit Lösungen, die wir gar nicht auf dem Plan hatten. Gott gibt niemanden auf, auch die Gottlosen nicht, erst recht nicht, wenn sie die Flucht nach vorne ergreifen, zu ihm hin. Sie werden bei ihm Rettung finden. Und das ist auch der Grund, warum wir mit Menschen über unseren Glauben, über Jesus reden, weil wir das wissen, dass Gott sie retten will. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, wir müssen immer wieder auch demütig bekennen, dass wir deine Wege manchmal nur schwer verstehen. Und ja, wir legen uns alles so zurecht, weil wir glauben, dich zu kennen. Und dann handelst du doch oft auch überraschend anders. Und immer handelst du auch so, dass wir von deiner Güte und Gnade überrascht sein dürfen. Herr, hilf uns immer wieder, auch Menschen zu sehen, die wir vielleicht innerlich schon aufgegeben haben, dass wir sie dir anbefehlen, dass wir für sie beten und dass wir auch nicht übersehen, wenn sie Schritte auf dich zumachen wollen. Amen.